Fitness mit Marc, Folge 237.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg.
Er sieht sich immer noch als Ingenieur, weil er Dinge entwickelt, die Menschen das Leben leichter machen.
Marc Maslow.
Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Die heutige Folge ist ein Experiment. Ich habe einen ganz speziellen Menschen hier zu Gast. Das ist einer meiner besten Freunde. Er ist ehemaliger Leistungssportler, hat früher lange Zeit leistungsmäßig Schwimmen gemacht, ist eine absolute Sportkanone, sein ganzes Leben lang Sportler in allen möglichen Disziplinen. Wir haben zusammen Maschinenbau studiert an der Technischen Uni Hamburg-Harburg, daher kennen wir uns, sind zusammen Marathons gelaufen, haben viele, viele Trainingseinheiten zusammen abgerissen und über Gott und die Welt gesprochen. Er hat technische Kybernetik studiert und ist inzwischen an der Schweizer Hochschule für Technik Rapperswil als Professor beschäftigt. Ist dort in der Lehre tätig, in der Entwicklung und der Forschung. Und er macht in dem Rahmen eine ganz spannende Sache. Es gibt nämlich einen Wettkampf für Menschen mit Behinderung und der nennt sich Cybathlon. Der Cybathlon ist sowas wie Paralympics, nur mit mehr technischer Unterstützung. Menschen mit Behinderung können an den Paralympics teilnehmen, dürfen aber keine technischen Hilfsmittel verwenden, die sie noch zusätzlich unterstützen. Hier ist es anders, hier dürfen technische Hilfsmittel verwendet werden. Und vor dem Hintergrund fand 2016 zum ersten Mal der internationale Wettkampf der Cybathlon statt. Mein Freund, übrigens sein Name ist Professor Dr. Christian Bermes. Christian hat mit einem Team relativ kurzfristig an diesem Cybathlon teilgenommen und sie haben aus dem Stand wie Phönix aus der Asche die Goldmedaille gewonnen. 2020 ist der nächste Cybathlon und jetzt gibt es einen internationalen Zwischenwettkampf, der nächste Woche stattfindet, nach Erscheinen dieser Folge. Also am 5. Mai 2019 findet ein Cybathlon-Wettkampf im japanischen Kawasaki statt. Christian ist mit seinem Team gerade auf dem Weg dorthin. Und wir reden in der heutigen Folge über das Thema Sport für Menschen mit Behinderung, konkret den Cybathlon. Was bedeutet das eigentlich? Was ist das für ein Wettkampf? Es ist aus meiner Sicht ein Wettkampf, der viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat in der Öffentlichkeit. Und ja, deswegen habe ich Christian heute eingeladen. Wir reden aber auch über das, was Christian so nebenher macht. Denn er ist Sportler durch und durch, hat diverse ziemlich abgefahrene Wettkämpfe gemacht, hat auch eine ziemlich heftige Knieverletzung überwunden. Wie er das gemacht hat und mit welcher ganz speziellen Einstellung er solche Hürden überwindet und dann auch mit seinem Team die Goldmedaille bekommen hat beim Cybathlon, das sind Themen, um die es heute geht. Und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Ich hoffe, du nimmst einiges davon für dich mit, denn auch wenn es plakativ gesagt erstmal nicht um das Thema nackt gut aussehen geht, so stecken doch sehr viele unsichtbare Skripte in dieser Folge, die du für dich mitnehmen kannst, um in schwierigen Situationen an deinem Ziel dran zu bleiben. Also viel Spaß bei der heutigen Folge mit Professor Dr. Christian Bermes.
Diese Fitness mit Marc Folge wird dir präsentiert von audible.de. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot. Und als Abonnent kannst du jeden Monat ein beliebiges Hörbuch frei wählen und behalten. Ich habe seit vielen Jahren ein Audible-Abo und die meisten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, habe ich eigentlich gehört. Beim Sport, beim Wäschewaschen, beim Einkaufen oder beim Spazierengehen. Das Abo kostet normalerweise 9,95 im Monat, es sei denn, du hörst Fitness mit Marc und gehst auf fmmbuch.de. Dann bezahlst du nur die Hälfte, 4,95 pro Monat, und zwar für ein halbes Jahr. Dieses spezielle Angebot gilt wirklich nur für Fitness mit Marc-Hörer, also geh auf fmmbuch.de Trag dich dort ein und spare 50% für ein halbes Jahr. Die Seite heißt fmm wie Fitness mit Marc buch.de. Okay, genug Werbung, zurück zur Folge.
Ja, ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, Professor Dr. Christian Bermes. Moin, Christian.
Moin, Marc.
Christian, was war letztes Jahr dein größtes sportliches Highlight?
Ich bin letztes Jahr eine sehr große Rennradrunde gefahren. Das hatte den Hintergrund, dass ich mir mein Knie verletzt hatte und mir was für mein Comeback überlegt hatte, wie ich wieder in mein Sportlerleben starten will. Und ich habe mir dafür vorgenommen, eine Radfahrt, die heißt The Limit. Und da ist die Aufgabe, dass du 10.000 Höhenmeter fährst in einer Fahrt, in einem Strava-File. Du darfst so viel Pausen machen, wie du willst. Du darfst essen, Klamotten wechseln. Das Einzige, was du nicht darfst, ist schlafen. Und erst nach 10.000 Höhenmetern ist halt Schluss.
Strava-File, einige wissen vielleicht nicht, was das ist.
Also bei den Rennradfahrern heißt es ja, if it's not on Strava, it never happened. Und das ist quasi, das ist das soziale Netzwerk für Ausdauersportler, also vor allem für Velofahrer, also Velofahrer sagen wir in der Schweiz. Da kommt es eigentlich her, glaube ich, und es wird viel von Triathleten genutzt. Du kannst deine Trainings dort loggen und kannst damit auch vor deinen Freunden prahlen, was du für Fahrten gemacht hast und dich gegenseitig motivieren und so hoffentlich mehr oder besser trainieren.
Das ist tatsächlich ein faszinierendes soziales Netzwerk. Ich habe mich vor ein paar Wochen selbst angemeldet, habe gesehen, Christian, alter Schwede, du reißt da ganz gut Kilometer ab und ich sehe das immer schön. Ich trage da immer schön meine Krafttrainingseinheiten ein und sehe mal, ich bin der Einzige. Also die Plattform ist tatsächlich eher für Ausdauertraining gedacht. Und ja, spannend. Das heißt, du hast über Strava diesen Wettkampf gemacht. Hast du das einfach gelockt und es gab spezielle Vorgaben oder hast du irgendwie auch einen Pfeil, also eine Vorgabe über Strava gekriegt?
Es gibt eine Webseite dazu, die heißt highroulers.cc und diese Fahrt ist eigentlich sozusagen das Eintrittsticket in diesen Fahrradclub letztlich. Und als sichtbares Zeichen deiner Zugehörigkeit darfst du dir, wenn du so eine Fahrt geschafft hast, ein Grey Stripe Trikot überstreifen, also du nachdem du dich 10.000 Höhenmeter gequält hast, darfst du dir nachher noch ein Trikot kaufen. Und das habe ich dann eben gemacht. Und auf highroulers.cc stehen die Regeln drauf, wie man es machen sollte. Es stehen auch ein paar Tipps dazu, dass man vielleicht irgendwann mal den Tacho noch auflädt, sich ein paar Wechselklamotten parat legt und auch an Beleuchtung für die Nacht denkt und so weiter. Aber dann ist man völlig frei, das zu fahren, wo man will. Also ich bin zum Beispiel in den Schweizer Alpen gefahren, habe mir 5 Alpenpässe rausgesucht und bin dann einfach die 5 Pässe jeweils von beiden Seiten gefahren und dann ist das ziemlich genau auf 10.000 Höhenmeter rausgekommen.
Wahnsinn. Also die Website ist highroulers. Kannst du es einmal buchstabieren?
Ja, das ist also quasi die Wortkombination aus high Englisch und roulers Französisch, die roller.cc. Und der Club dahinter heißt die High Roulers Society. Die sind jetzt ein bisschen bekannter geworden durch die Everestings. Das machen momentan relativ viele Radsportler, dass man 8.848 Höhenmeter durch Wiederholung eines einzelnen Anstiegs fährt. Also je nachdem, wie viel Höhenmeter der Anstieg hat, fährst du den halt zwischen 10 und 500 Mal. Und auch mit so einem Everesting kannst du dir deinen Grey Stripe verdienen. Und zumindest hier bei uns in der Schweiz ist es gerade ganz großer Sport.
Wahnsinn, 10.000 Höhenmeter ohne Schlafen. Wie lange hast du gebraucht?
Ja, ich hatte eine Nettozeit von 27 Stunden, also da waren die Pausenzeiten mit drin. Und reine Zeit im Sattel waren, ich meine, 23 Stunden oder so.
Ja, jetzt beschreib mal, wie war's so? Wann ist es zum ersten Mal richtig schwer geworden?
Also du gehst natürlich da, ich sag mal, mit einem mulmigen Gefühl rein. Also deswegen fand ich das auch so cool, oder? Weil ich nicht wusste, ob ich dieses Ziel überhaupt erreiche. Und das ist schon, du hast ja vorhin im Intro auch unsere Marathonzeit mal erwähnt. Und das war ja für uns eher nicht das Thema anzukommen, sondern eher die Frage, in welcher Zeit kommen wir ins Ziel. Und bei diesem Limit Ride war für mich schon die Frage, schaffe ich das überhaupt oder sitze ich irgendwann heulend am Straßenrand und will nach Hause? Und dann fährst du mal so die ersten paar Pässe. Also ich bin abends um 6 losgefahren, um Punkt 6, eigentlich in den Abend hinein im Sommer und war da guten Mutes und bin auch gut durch die ersten drei Pässe bis zur ersten Pause gekommen. Hab mich frisch gefühlt und richtig hart wurde es das erste Mal in den frühen Morgenstunden dann. Also wenn so das erste Mal die Müdigkeit dich richtig packt, die Strecke todlangweilig ist, du keinen Menschen siehst, es dämmert, es ist kalt und du fragst dich so das erste Mal, ob nicht eigentlich vier Pässe ja auch schon eine ganz gute Leistung wäre für das erste Mal. Und dann musst du halt dich irgendwie motivieren, durcharbeiten und einfach das Tief überwinden und dann gehen die nächsten Pässe wieder leichter. Kommen aber noch mehr Tiefs normalerweise in so einer Aktion.
Und wie viele Höhenmeter hattest du da an der Stelle hinter dem ersten Hoch oder ersten Tief, was du überwunden hast?
Also das erste richtig tiefe Tal hatte ich tatsächlich am tiefsten Punkt auch meiner Fahrradrunde. Und zwar war das zwischen dem Sustenpass und dem Grimselpass, wem das was sagt, in einem Ort namens Innertkirchen. Und da hatte ich vier Pässe, also rund gute 4000 Höhenmeter, hätte ich jetzt mal gesagt, an dem Punkt.
Ja. Noch nicht mal die Hälfte.
Nee, genau. Und, also es wird dann wirklich besser, wenn der Tag wieder anbricht, die Sonne scheint und dich die Wärme auch wieder ein bisschen wärmt. Ich hatte zum Glück einen Kumpel dabei, der für mich das Basecamp geschmissen hat. Ich bin dreimal durch den gleichen Ort gefahren und dort hatte der Harald, bei dem ich mich auch sehr herzlich bedanken will für seine Unterstützung. Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Der hat dann jeweils schon im Camperbus gewartet mit Frühstück und hat mich dann ein bisschen aufgebaut und ist auch jeweils immer den Pass mitgefahren direkt ab Basecamp, sodass ich nicht immer alleine fahren musste. Und ich sag mal, wer sowas machen will, also ich habe es jetzt zum ersten Mal gemacht, das hilft enorm, wenn man Buddies dabei hat.
Und dann hattest du noch eine zweite Nacht vor dir.
Die habe ich zum Glück nicht mehr voll ausschöpfen müssen. Also ich bin gegen 21.30 Uhr ins Ziel gefahren. Und weil es mitten im Juni war, war es da eigentlich noch fast hell. Die zweite Nacht hätte ich auch nicht mehr durchgestanden.
Und so das Thema Müdigkeit, dass dir die Augen zufallen, gab es ja sicherlich auch. War das dann eher in der Nacht, in der ersten Nacht oder auch am Tag dann noch?
Am Tag gar nicht mehr. Also da waren dann eher, ich sag mal, zwei große Probleme. Das eine war, wie kriege ich noch genug Nahrung in meinen Körper, genug Energie in die Muskeln? Und das andere Problem war tatsächlich, ich sag mal, das User-Interface zum Fahrrad. Das ist also etwas schmerzhaft wurde mit der Zeit.
Also der Sattel sozusagen.
Der Sattel und der sogenannte Dammbereich. Ja. Die haben dann irgendwann übelst geschmerzt. Und ich habe schon bei jeder Pause, eben ich habe drei Pausen gemacht, habe ich jeweils die Klamotten gewechselt, um einfach auch nochmal frische Klamotten auf der Haut zu haben. Aber irgendwann nützt es halt alles nichts mehr. Und dann ist es einfach nur noch eine Kopfsache.
Da ist ja die Frage berechtigt, warum tust du dir sowas an?
Ja, das ist eine gute Frage, Marc. Ich glaube, also bei mir jetzt einfach, ich wollte es mir beweisen, vor allem nach der Verletzung, die ich erwähnt hatte, dass ich wieder in Form bin. Dass die Dinge, die ich mir vornehme, dass ich die auch erreichen kann, auch wenn das Ziele sind, die auf den ersten Blick nicht so alltäglich sind oder wo vielleicht auch der ein oder andere sagt, komplett bescheuert.
Was hat dir sonst noch geholfen, da wo es wirklich schwierig wurde, wo es auch unangenehm wurde, dran zu bleiben, ja, hin auf das schon ziemlich, also ich kann schon nachvollziehen, schon ziemlich geiles Ziel. Aber da gibt's ja diverse Momente, wo du vielleicht, weiß ich nicht, als Frage formuliert, ab und zu mal gedacht hast, ja, jetzt könnte ich eigentlich, ist das ja schon ganz gut, was ich hier gemacht habe, jetzt könnte ich ja auch aufhören. So ist trotzdem gut. Sondern du hast es aber nicht gemacht, du bist halt dran geblieben. Was machst du da im Kopf?
Also ich glaube, ein ganz großer oder ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man vorher bereits über sein Ziel spricht. Und ich glaube auch, dass jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist, weiß, dass man sich nicht erst am Tag vorher anmelden kann, sondern dass das eigentlich mit vielen Monaten Vorlauf passiert. Und normalerweise erzählt man dann zumindest auch mal seiner Freundin oder der Familie, ich habe mich übrigens für einen Marathon angemeldet. So. Und dann ist die Katze mal aus dem Sack. Und dann steht man so ein bisschen auch in der Pflicht, finde ich, das umzusetzen. Und ich glaube, dass das was ist, was mich motiviert, dass ich sage, okay, jetzt habe ich irgendwie schon vielen Leuten davon erzählt und anscheinend haben die Leute, finden das eine bisschen schräge Idee vielleicht, aber sie sagen, sie könnten sich das durchaus vorstellen, dass ich das schaffe. Und jetzt will ich mir die Blöße eigentlich nicht geben, das nicht zu schaffen. Ein bisschen so. Ist vielleicht sogar ein bisschen eine negative Form von Motivation, dass man die Scham und die Schande fürchtet, aber es ist tatsächlich ein bisschen sowas. Und dann habe ich mir natürlich auch vorgestellt, wie es denn ist, tatsächlich irgendwann diese magische Zahl auf meinem Tacho zu sehen. Und ich habe mich gefragt, wie ich mich dann fühlen werde. Und ich habe mich dann noch unheimlich darauf gefreut, dass ich mir dann dieses Trikot bestellen kann und mir das dann irgendwann anziehen kann, so als sichtbares oder auch, also das ist ja dann nicht irgendwie so ein finnischer T-Shirt, wo dann drauf steht I did it, sondern das ist sehr schlicht und eigentlich nur die Eingeweihten wissen, was damit eigentlich verbunden ist.
Also in solchen Momenten hast du an sowas gedacht dann? Gedacht so, hey, genau das bekomme ich dann halt, wenn ich ins Ziel fahre, hast du an das Gefühl hinterher gedacht? Und gleichzeitig an das, was passieren würde, wenn du jetzt abbrechen würdest. Was ich übrigens auch gut nachvollziehen kann. Also gehören ja eigentlich immer zwei Dinge dazu. Das eine negative Konsequenz, wenn man abbricht, und auf der anderen Seite dann die Karotte, ne? Die vor einem Baum.
Ja, es ist. Ich glaube, ich bin da halt schon einfach gestrickt. Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen die Karotte und der, wie sagt man auf Deutsch, Zuckerbrot und Peitsche, oder?
Genau,
Zuckerbrot
stimmt, und Peitsche. Stimmt, ja. Ja.
The carrot and the stick. Ich meine, es wird natürlich nachher keiner sagen, so, Mensch, du bist echt ein Versager, dass du das nicht geschafft hast und nach 7000 Höhenmetern aufgegeben hast. Aber irgendwie hatte man sich das ja schon anders vorgestellt und man hat den ganzen Aufwand ja nur betrieben, weil man ein Ziel erreichen will und nicht, weil man drei Viertel dieses Ziels erreichen will. Da habe ich halt schon dran gedacht und gedacht, jetzt, ich bin jetzt hier, ich habe meine Kumpels hierher bestellt, die haben sie extra freigenommen und die wollen, dass ich. Also sie wollen, dass ich erfolgreich bin mit dem, was ich mir vorgenommen habe. Deswegen helfen die mir. Und jetzt muss ich mich halt einmal zusammenreißen und noch über den nächsten Pass fahren. Und dann ist das geschafft. Und ja, es ist wirklich, glaube ich, nicht sehr komplex, was in meinem Kopf vorgegangen ist.
Hat sich irgendwas für dich verändert dadurch, dass du jetzt Mitglied im High Roller Society bist?
Ich glaube. Also ich bin ja jetzt kein geborener Radsportler und ich habe eigentlich mit dem Radsport erst begonnen im Zuge der Reha für mein Knie. Bin ich sehr, sehr viel Rad gefahren, weil der Arzt mir das auch empfohlen hat. Und ich kann mich noch so an frühere Radausfahrten erinnern, wo ich eigentlich immer so ziemlich der Loser war, weil ich einfach nicht viel Rad gefahren bin. Und wenn du dann mit Leuten fährst, die 5-mal pro Woche auf dem Fahrrad sitzen, die machen dich einfach platt. Und so seitdem ich mir diesen Traum erfüllt habe, sitze ich, glaube ich, durchaus selbstbewusster auf dem Fahrrad, weil ich weiß, das, was ich da gefahren bin, das haben noch nicht so arg viele gemacht. Und ich lasse mich dann durchaus auch mal auf Rennradduelle ein. Ja, also es gibt mir schon Selbstbewusstsein. Ne?
Echt beeindruckend. Bevor ich jetzt thematisch weitergehe, eine Frage habe ich noch. Du hattest schon ein paar Mal angesprochen, du hattest eine Knieverletzung. Was ist denn da passiert?
Ich habe mir das vordere Kreuzband gerissen im Herbst 2017. Ja, da war ein bisschen ungeschickt. Es ist beim Bouldern passiert. Also eigentlich harmloser Indoor-Sport. Bin einfach etwas unglücklich aus der Route gekommen. Also halb gestürzt, halb gesprungen. Mit ein bisschen Rotation im Körper. War nicht mehr ganz frisch in der Muskulatur und habe dann nur ein Knacken gehört, als ich gelandet bin. Und das MRI hat es dann zutage gebracht, dass es ein Kreuzbandriss war.
Und wie lange hat es gedauert, bis du wieder fit warst?
Also, ich hatte ungefähr einen Monat zwischen der Verletzung und der Operation. Also ich habe jetzt einen Kreuzbandersatz. Und nach der Operation hatte ich so circa 9 Monate, bis ich den finalen Krafttest bestanden habe, der mir dann auch wieder die volle Sportfreigabe erlaubt hat. Und damit war ich eher schnell.
Das ist kann ich mir gut vorstellen. Also ich kenne dich eigentlich nur als Sportler, seitdem wir uns kennen. Das war wahrscheinlich ziemlich einschneidend. Da 9 Monate, viel ging da wahrscheinlich nicht außer Reha, oder?
Man kann sagen, man kann das ja sportlich nehmen, so eine Herausforderung. Und ich glaube tatsächlich, dass die Erfahrungen, die ich als Sportler gemacht habe, mir dort sehr geholfen haben, weil letztlich war in dem Moment ja mein Ziel, wieder ein funktionierendes Knie zu haben und funktionierende Muskulatur. die dieses Knie schützt. Und die Aufgaben, die ich vom Arzt und von den Physiotherapeuten gekriegt habe, das war ja letztlich nichts anderes als Sportaufgaben. Und das Einzige, was ich tun musste, war mein Training ein bisschen umstellen. Der Rhythmus ist eigentlich gleich geblieben. Also ich war unfassbar dankbar dafür, dass ich eigentlich schon so lange Sport gemacht hatte. Und das ist auch, ich glaube, auch für die Physios ganz, ganz cool, wenn sie jemanden haben, der Lust hat, mit seinem Körper zu arbeiten und der das auch kennt, mit seinem Körper zu arbeiten.
Was würdest du jemandem mitgeben, der sich verletzt hat vielleicht gerade? Hören sich ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass jemand zuhört, der auch gerade, was auch immer, das, also hoffentlich nichts so langwieriges, aber wenn doch, was würdest du so jemandem raten oder vielleicht Aufmunterndes mitgeben? Weil du bist ja jetzt, stehst du ja wieder voll im Saft.
Ich glaube, mein Ratschlag ist einerseits, dass das große Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass man wieder dorthin kommen will, wo man vor der Verletzung war. Und viele, viele Sportler zeigen, dass das absolut möglich ist. Also alleine schon, wenn wir in den Fußball schauen, wie viele Leute sich dort verletzen und wie oft die wieder zurückkommen. Also das ist keine Zauberei. Und dann einfach den Weg zu diesem großen Ziel in viele kleine Zwischenziele zerlegen und dann sich voll jeweils auf das nächste Zwischenziel fokussieren. Also sei es jetzt zum Beispiel die Auswahl der Klinik oder des Arztes, den man an sein Knie als Operateur heranlassen will. Oder dann die Frage, wo mache ich die Physio? Wann mache ich den ersten Krafttest? Was will ich in diesem Krafttest erreichen? Und dann vielleicht auch schon, ich sag mal, ein erstes sportliches Ziel, von dem man träumt, für die Zeit nach überstandener Reha. Also was man dann wieder will. Und ich glaube, dann vergeht die Zeit eigentlich wie im Fluge. Die übelste Phase ist eigentlich die kurz nach der Operation, weil dann darfst du wirklich nicht viel machen. Aber sobald die Krücken mal weg sind, bist du ja im Prinzip dazu aufgefordert, Sport zu machen und gleichzeitig ja auch beruflich noch eine Zeit lang freigestellt. Also es gibt eigentlich fast keine schönere Situation, wenn ich das mal etwas überspitzt ausdrücken darf, für jemanden, der gerne Sport macht.
Ich würde ganz gerne nochmal eigentlich so die Anfangsfrage stellen, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst. Was antwortest du dann?
Ich sage normalerweise, dass ich Professor für Automation und Mechatronik bin an einer Fachhochschule in der Schweiz. Und um das ein bisschen, ich sag mal, mit Leben zu füllen, ich arbeite in der Lehre und in der angewandten Forschung und Entwicklung im Bereich Maschinenbau.
Und warum machst du genau das? Wie bist du dazu gekommen? Oder was reizt dich daran?
Also ich finde halt, mit jungen, motivierten Menschen zu arbeiten, ist für mich auf jeden Fall ein Traumjob, den jungen Menschen etwas mitzugeben für ihre Zukunft, sie zu prägen und ihnen vielleicht auch, ich sag mal, die Rezepte mit auf den Weg zu geben, die für mich im Studium funktioniert haben und die für mich auch später in der Industrietätigkeit funktioniert haben, in der Hoffnung, dass es ihnen auch was bringt. Das ist für mich auf jeden Fall motivierend. Und auf der anderen Seite ist das, was wir in der angewandten Forschung und Entwicklung machen, sehr, sehr nah an der Praxis. Wir arbeiten häufig mit Industriepartnern zusammen in den Projekten, die wir machen, sodass wir dann auch die Resultate unserer Arbeit häufig umgesetzt sehen. Und auch das ist toll, gerade im Bereich Mechatronik und Automation, wo du Maschinen siehst, die dann zum Beispiel Dinge von selber tun, die Dinge automatisch tun. Für uns nach wie vor faszinierend, obwohl wir damit täglich zu tun haben. Und wir sehen es auch häufig, wenn ich kann zum Beispiel meinen Eltern irgendeine Maschine zeigen, die sich von selber bewegt, und das finden die einfach toll. Und das freut mich natürlich auch.
Kann ich absolut nachvollziehen. Mich fasziniert sowas. Und ein schönes Beispiel, wo man das ja auch öffentlich sehen kann, ist eure Cybathlon-Teilnahme. Ihr habt da, ihr wart sozusagen einer der Geheimtipps beim letzten Cybathlon und habt da die Goldmedaille geholt. Lass uns vor kurz nochmal klären, was ist das eigentlich, Cybathlon?
Also der Cybathlon ist ein Wettbewerb für Menschen mit Behinderungen. Richtet sich vor allem an Menschen mit Querschnittslähmungen und Menschen, denen Gliedmaßen fehlen. Also zum Beispiel der Unterschenkel oder der Unterarm. wobei die Ursache der Querschnittslähmung nicht so wichtig ist. Also das kann eine Rückenmarksverletzung sein, das kann aber auch zum Beispiel durch eine Nervenerkrankung sein oder auch durch Krebs oder Krebstherapie hervorgerufen sein. Und es gibt insgesamt 6 Disziplinen. Die erste ist der Geschicklichkeitsparcours mit Unterarmprothesen. Die zweite ist der Geschicklichkeitsparcours mit Unterschenkelprothesen. Und dann gibt es weiterhin 4 Disziplinen für Menschen mit Lähmungen. Und dort gibt es das Stimulated Bike Race. Also dort sitzen Menschen mit Querschnittslähmung in Sitzfahrrädern. Und die Muskulatur ihrer Beine wird über Elektroden stimuliert. Also da geht ein kleiner elektrischer Reiz in den Muskel, sodass der Muskel wieder kontrahiert, sich zusammenzieht. Und die Menschen können plötzlich wieder Fahrrad fahren.
Also sowas wie ein künstliches Nervensystem.
Ja, würde ich so sagen. Ja, genau. Also Muskeln, die du eigentlich nicht mehr bewegen konntest, werden jetzt von außen gereizt, eben über das künstliche Nervensystem und funktionieren plötzlich wieder. Also wirklich, ich finde, eine irre Disziplin. Vor allem auch, weil das unheimlich viel Training bei den Piloten erfordert, weil die ja ihre Beine und ihre Beinmuskulatur normalerweise nicht einsetzen, wenn sie Rollstuhl fahren. Ja, also das quasi ein Radrennen für Menschen mit Querschnittslähmung. Dann das Brain-Computer-Interface-Race. Das ist etwas, was sich an Menschen mit sehr, sehr hoher Lähmung richtet. Also Lähmungshöhe so, dass alle 4 Gliedmaßen beeinflusst sind und eigentlich auch alle 4 Gliedmaßen komplett gelähmt sind. Diese Menschen tragen dann, ja, ich würde jetzt mal ganz plump sagen, eine Sensormütze. Und mit dieser Mütze können Gehirnströme gemessen werden, so dass dann die Piloten nur durch das, was sie denken, welche Gehirnzone sie gerade aktivieren, ein Computerspiel steuern. Also ganz salopp gesagt, nicht, dass ich in dieser Disziplin wahnsinnig bewandert wäre, aber alleine die Vorstellung, dass man ganz fest an was denken soll, um den Avatar im Computerspiel vorwärts laufen zu lassen und dann plötzlich ganz fest an was anderes denken muss, damit er dann anhält, ich glaube, das setzt eine ziemlich irre Konzentrationsleistung voraus. Oder jeder kennt das, denk jetzt nicht an einen rosa Elefanten und dann geht's los.
Ja, das ist ja genau. Faszinierend. Das klingt fast so ein bisschen nach so einem Science-Fiction-Film, aber man sieht, der Cybathlon wurde ja auch live übertragen, wird auch das nächste Mal 2020 wird er das nächste Mal durchgeführt. Auch wieder genau, live übertragen. Also man kann sich das live mit anschauen, dass sowas möglich ist.
Richtig, genau. Also das ist auch letztlich ja die Motivation von Cybathlon, oder? Die ETH Zürich, die sich das ganze Konzept ausgedacht hat und dann noch umgesetzt hat in diesem Wettbewerb, dass die sich mal gefragt haben, okay, was die Wissenschaft produziert und hervorbringt, das sind großartige Leistungen. Es findet aber noch zu wenig Einzug in robuste, reife Technologie, sondern es wird dann häufig, nachdem die Machbarkeit gezeigt wurde, eigentlich nicht mehr weiterverfolgt. Und mit dem Cybathlon hat man eigentlich ein Gefäß geschaffen, wo die Forscherteams oder auch die Firmenteams, die ebenfalls teilnehmen dürfen, gezwungen sind, ihre Technologie so reif zu entwickeln, dass man sich traut, einen Piloten, der dann später ganz alleine auf diesem Parcours ist, mit diesem Hilfsmittel auszustatten, das man entwickelt hat. Und dass man auch das Selbstbewusstsein hat zu sagen, ja, wir sind sicher, dass der Pilot nicht wegen eines technischen Defektes ausscheiden wird und dass die noch viel wichtiger, dass die Maschine, mit der er unterwegs ist, für ihn auch sicher ist. So dass dann in einem nächsten Schritt zum Beispiel Firmen gegründet werden können oder größere Firmen auf Technologie aufmerksam werden. Dort vielleicht zugreifen und sagen, ja, daraus machen wir jetzt wirklich ein Produkt, das in den Markt geführt wird und dann auch Eintritt in den Alltag von Menschen mit Behinderung und damit, ich sag mal, für mehr Unabhängigkeit, für mehr Inklusion sorgt und die Menschheit wieder ein Stück weit voranbringt. Ja.
Ihr seid mit einem anderen Team am Start. Mhm. Was macht ihr mit eurem Team?
Wir sind das Team HSR Enhanced. Und wir starten in der Disziplin Powered Wheelchair Race. Das ist ein Hindernisparcours für Rollstühle. Das ist eine weitere Cybathlon-Disziplin, bei der es darum geht, mit elektrisch angetriebenen Rollstühlen Hindernisse zu überwinden, die mit Handrollstühlen schwer oder unmöglich zu überwinden sind und die auch mit heute marktüblichen elektrisch betriebenen Rollstühlen nicht zu überwinden sind. Ja, so kann man das ausdrücken.
Du hattest eben schon ein paar Beispiele genannt. Treppe hoch, Kannstein hoch, Tür öffnen, auf einer Rampe, glaube ich. Es geht eine Rampe hoch und dann ist oben eine Tür. Mhm. Was, glaube ich, für einen normalen, also für einen herkömmlichen Rollstuhlfahrer einfach schwierig ist. Beschreib das mal bitte. Wie genau überwindet ihr solche Hindernisse? Wo ist das Problem? Und wie wird auch gemessen, wer der Beste ist? Also ihr messt euch da ja mit anderen Teams, die halt mit anderen Konzepten wahrscheinlich, auch mit anderen Piloten auch natürlich da an den Start gehen.
Das ist eine sehr gute Frage und das, ich denke, das muss man auch ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Es beginnt aus meiner Sicht alles beim Piloten. Und jeder Mensch ist individuell und auch jede Behinderung ist individuell. Und auch bei Querschnittslähmung gibt es halt eine sehr, sehr große Spanne von Querschnittslähmungen. Also das beginnt bei sogenannten tiefen Lähmungen, wo dein Rückenmark sehr weit unten in der Wirbelsäule verletzt ist, wo deine Beine teilweise oder vollständig betroffen sind von der Lähmung. Also es gibt durchaus Menschen mit Querschnittslähmung, die wenige Schritte gehen können und sich dann wieder setzen müssen. Und das Spektrum endet eigentlich bei den sehr, sehr hohen Lähmungen, wo deine Rückenmarksverletzung irgendwo auf Höhe des ersten oder zweiten Halswirbels geschehen ist. Und dort sind dann alle vier Gliedmaßen beeinträchtigt, häufig vollständig. Das sind eben Menschen, die dann nur noch den Kopf bewegen können. Und an alle diese Menschen richtet sich aber diese eine Disziplin Powered Wheelchair Race. Und das ist schon mal eine große Herausforderung für die Veranstalter. Du musst dann nämlich sicherstellen, dass die Regeln, die du aufstellst, so gestaltet sind, dass dir sozusagen nur aufgrund des Grades deiner Behinderung kein Vorteil entsteht. Und das wird dadurch erreicht, dass man bei gewissen Hindernissen zum Beispiel sagt, dieses Hindernis muss komplett maschinell überwunden werden. Und ein Beispiel dafür ist die Rampe und Tür. Also das ist auch das schwierigste Hindernis im aktuellen Cybathlon-Parcours. Du fährst eine 20 Grad steile Rampe hinauf, was für, ich sag mal, einigermaßen elektrisch angetriebene elektrische Rollstühle möglich ist. Fährst auf eine geschlossene Tür zu, musst diese Tür dann mit der Maschine öffnen. Also du darfst nicht deine Hand verwenden, weil das jetzt genau ein Unterschied wäre zwischen Paraplegie und Tetraplegie, wie einfach dir das fällt. Und stattdessen hast du an deinem Rollstuhl irgendeine Form von Manipulator, zum Beispiel einen Roboterarm, den du zur Türklinke führst. Also du darfst ihn dann über Joystick zum Beispiel steuern. Die Türklinke aufdrehst, die Tür entriegelst, die Tür aufziehst, durch die Tür fährst und du musst die Tür danach auch wieder hinter dir schließen. Und das ebenfalls mit diesem Manipulator. Also da wird es dann wirklich tricky vor allem für die Ingenieurteams, die den Piloten mit Technik ausstatten. Die Pilotenleistung ist aber auch sehr hoch, weil es erfordert dann sehr viel Feingefühl und Geschicklichkeit, den Roboterarm entsprechend zu steuern. Also es ist wirklich eine Herausforderung für beide. Und es funktioniert meiner Meinung nach auch nur, wenn wir die richtige Technologie für den individuellen Piloten kreieren.
Welches der Hindernisse ist das anspruchsvollste?
Also das anspruchsvollste ist tatsächlich Rampe und Tür. Und der Anspruch der Hindernisse ist ebenfalls im Cybathlon-Regelwerk definiert. Es gibt nämlich Punkte für jedes Hindernis. Es gibt insgesamt 6 Hindernisse und jedes dieser Hindernisse hat eine Punktzahl von 101 Punkt bis 130 Punkte, meine ich. So dass dann es für jedes erfolgreich absolvierte Hindernis jeweils eine Punktzählung gibt oder beziehungsweise volle Punktzahl oder keine Punkte, wenn man das Hindernis nicht meistert. Und dann werden die Punkte am Schluss addiert. Das Team mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Bei Punktgleichheit entscheidet die Zeit. Und insgesamt hat man 8 Minuten Zeit, den Parcours zu absolvieren.
Ach so, das ist sozusagen Cut-off-Zeit. Wenn die 8 Minuten rum sind, dann war es das und dann kann man keine weiteren Punkte sammeln.
Richtig, genau. Also die Punkte, die du bis dahin gesammelt hast, die bleiben dir natürlich erhalten. Und auch da kommt der Alltagsaspekt sehr stark zum Tragen, weil die die Veranstalter sagen, okay, wir suchen nach Technologie, die möglichst viele Hindernisse überwinden kann. Das heißt, aufgrund der Bepunktung der Hindernisse ist sichergestellt, dass ein Team, das 5 Hindernisse schafft, egal welche, immer mehr Punkte hat als ein Team, das nur 4 Hindernisse schafft. Und erst wenn 2 Teams 5 Hindernisse schaffen, kommt es darauf an, welches Team hat die schwierigeren Hindernisse geschafft. Und erst danach geht es dann wirklich quasi um die Zeit.
Wie trainiert ihr da auf so einen Wettkampf?
Also wir trainieren sehr strukturiert, würde ich mal sagen. Und das beginnt damit, dass wir uns die Hindernisse, die Cybathlon jeweils stellt, auch jeweils bei uns am Campus aufstellen. Also wir haben, also das Regelwerk ist im Internet veröffentlicht. Man kriegt die technischen Zeichnungen der Hindernisse und kann im Prinzip den Schreiner beauftragen, dass er dir die Hindernisse macht. Und das haben wir auch 2016 so gemacht und auch jetzt in den Vorbereitungen für Kawasaki 2019 und Zürich 2020 haben wir das wieder gemacht. Also wir haben den kompletten Originalparcours bei uns. Das ist wichtig, weil das ja letztlich unsere Rennstrecke ist, auf der wir auch die scharfen Rennen fahren werden. Und genau auf diese Rennstrecke stimmen wir unseren Rollstuhl ab und genau auf unseren Piloten stimmen wir unseren Rollstuhl ab, sodass die Maschine, die mein Team entwickelt, eigentlich nur noch die Schnittstelle ist zwischen Pilot und Rennstrecke. Und damit sind wir eigentlich sehr nah bei einer Sportart, die wir alle kennen, nämlich bei Formel 1. Also ich finde, es hat sehr, sehr viel Parallelen, das Ganze. Und so trainieren wir dann auch. Also wir arbeiten uns immer vom Einfachen zum Schweren. Also wir schauen zunächst die Einzelhindernisse an, überlegen uns zunächst mal rein technisch Konzepte, wie kann man dieses Hindernis überwinden, sodass wir dann auch die entsprechende Maschine dafür bauen können. Und haben eigentlich während des kompletten Entwicklungsprozesses schon unseren Piloten immer wieder dabei. Er gibt uns Feedbacks, er sagt uns, was er gerne anders haben möchte oder was ihm noch helfen würde aus seiner Cockpit-Perspektive. Diese Dinge setzen wir um, sodass wir dann in dem ersten Schritt eine Maschine geschaffen haben, die mal grundsätzlich in der Lage ist, jedes Hindernis zu überwinden. Wenn wir dann so weit sind, dann trainieren wir jedes Hindernis einzeln, versuchen eigentlich sowas wie eine Ideallinie zu finden, zusammen mit dem Piloten, also auch wieder sehr angelehnt eigentlich an Formel 1. Und wenn wir für jedes Hindernis die Ideallinie kennen, auf der wir dann auch, also erstens das Hindernis zuverlässig schaffen und zweitens auch schnell sind, dann beginnen wir die Hindernisse aneinander zu hängen und zunächst die ganze Parcoursequenz zu fahren, ohne Zeitdruck und am Schluss dann aber auch mit Stoppuhr. Die, ich sag mal, im Abschlusstraining, so wie wir es jetzt vor 1,5 Wochen gemacht haben für Kawasaki, haben wir dann auch noch so ein bisschen Notfallszenarien mit eingebaut. Also was, wenn ein Hindernis nicht im ersten Versuch gelingt oder noch irgendwo zum Beispiel der Roboterreifer von der Türklinke abrutscht, wie kann der Pilot das Hindernis trotzdem noch retten, sodass er die Punkte noch kriegt? Und das ist dann aber auch schon die, ich sag mal, die Königsklasse im Training.
Meine These ist, dass das für sämtliche Wettkampfsportarten eine gute Idee ist, auch mal Notfallszenarien oder Worst Case, was kann schieflaufen, sich mal zu überlegen, okay, wie gehe ich damit um? Bin mir nicht sicher, ob ich das selbst bei jedem Wettkampf, an dem ich teilgenommen habe, gemacht habe. Sicherlich nicht. Finde ich gerade faszinierend. Also ich glaube, jeder, der selbst Wettkämpfe bestreitet, kann sich hier auch von euch vielleicht ein bisschen Inspiration holen.
Es ist ein bisschen eine Ressourcenfrage, denke ich. Also das ist natürlich schön, wenn man das machen kann. Vielleicht fehlt aber die Zeit im Training oder es fehlen jetzt, also in unserem Fall habe ich ja durchaus auch bezahlte Ingenieure in meinem Team. Manchmal kann ich mir das auch nicht leisten, zu sagen, ey komm, jetzt machen wir heute nochmal eine Trainingssession, wo wir nur Worst-Case-Szenarien üben. Das ist wirklich eine Ressourcenfrage. Schön wär's und ich sag mal, das ist auch was wir vielleicht so als einen der Erfolgsfaktoren der Goldmedaille von 2016 mitnehmen, dass wir wirklich versucht haben, das Ganze wie so eine Raumfahrtmission zu betrachten und zu sagen, okay, alles, was schief gehen kann, geht grundsätzlich schief, Murphy's Law. Und wir versuchen aber, alle diese Fehler bereits im Training zu provozieren, sodass, wenn sie dann im Wettkampf auftreten, dass wir sagen, ah, kennen wir schon, haben wir eine Prozedur, wie wir da wieder rauskommen.
Du hattest eben schon angesprochen, Christian, Kawasaki 2019. Das ist der nächste Wettkampf und der ist auch sehr nahe. Jetzt, wo diese Folge erscheint, seid ihr schon auf dem Weg nach Kawasaki. Ich meine, 6. Mai ist der Wettkampf. Ist das korrekt?
Das ist fast korrekt. Das ist am 5. Mai. Am 5. Mai findet das Rennen statt. Und das ist die Cybathlon Wheelchair Series Japan, so nennt sich das Rennen. Das ist was, was sich die Cybathlon-Organisatoren überlegt haben für die Zwischenphase zwischen den großen Cybathlons, die nur alle 3,5 bis 4 Jahre stattfinden, damit die, damit die Teams heiß bleiben, damit eine Möglichkeit da ist, schon mal die Hindernisse für 2020 in einem scharfen Wettkampf zu beüben und um auch neuen Teams die Chance zu geben, den Einstieg zu finden in den Sport. Deswegen findet das in Japan statt. Das ist dann aber ein reiner Wettkampf für die Disziplin Powered Wheelchair Race. Für jede andere Cybathlon-Disziplin findet in 2019 ebenfalls ein Event statt. Und die sind eigentlich über den ganzen Globus verteilt.
Ist ja logistisch auch eine gewisse Herausforderung, dass ihr jetzt aus der Schweiz eure komplette Technik, die ist wahrscheinlich schon dort frühzeitig, aber ihr müsst das alles dahin transportieren. Und gibt es eine Möglichkeit, diesen Wettkampf auch zu verfolgen?
Das ist meine große Hoffnung, dass es einen Internetstream gibt. Also das japanische Fernsehen hat sich angekündigt, zumindest für Beiträge. Ich weiß aktuell noch nicht, ob es eine Live-Übertragung geben wird.
Wo kann man sich da informieren?
Also ich informiere mich gerade bei der Schweizerischen Botschaft in Tokio. Und sobald ich es weiß, werde ich die Info auf unserer Team-Homepage www.hsr-enhanced.ch publizieren, sodass dann hoffentlich ein paar Menschen früh morgens aufstehen, Japan ist ja dann 9 Stunden voraus, um mit uns mitzufiebern. Das wäre richtig toll.
Das wäre klasse. Und ansonsten findet man da zumindest eure Ergebnisse auch. Ich verlinke das, was ich habe, zum Zeitpunkt, wo diese Folge rauskommt, verlinke ich auch in den Shownotes. Also ja. Wer sich da informieren kann, klick einfach mal auf die Shownotes und auf den Link einmal zur Seite von euch HSR Enhanced. Und dann gibt es ja auch eine Website, meine ich noch, zur Wheelchair Series in Japan.
Richtig, ja, genau.
Was bedeutet das für, ja, generell für den Behindertensport? Gibt es da auch einen Übertrag von ja, der Forschung, die ihr betreibt und auch der praktischen Forschung auch über die Wettkämpfe?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also den Übersprung vom Behindertensport zu Cybathlon gibt es ganz sicher. Wir sehen nämlich viele Teams, die zum Beispiel ehemalige Paralympics-Athleten in ihren Cockpits haben. Also gerade japanische Teams machen das häufiger. Und das ist natürlich jetzt noch kein direktes Outcome von Cybathlon. Aber ich denke, es unterstreicht nochmal, wie ernst das ist. Ja, wie sportlich wettkampfgeprägt das Ganze ist. Und dass es letztlich auf den Typen im Cockpit ankommt und nicht auf das Team, das dahinter steht. Also wir stellen das Sportgerät zur Verfügung und das Sportgerät ist sehr, sehr wichtig und wird auch in dem Moment sehr, sehr große Beachtung finden, indem es nicht mehr funktioniert. Aber eigentlich, wenn die Maschine reibungslos funktioniert, dann hängt es am Piloten, diese Maschine ans Limit zu treiben, sich selber ans Limit zu treiben. Und der sportliche Ehrgeiz ist beim Cybathlon absolut gegeben.
Im Unterschied zum Formel 1 habt ihr leider nicht den Genuss, dass ihr große Sponsoren habt, die euch das finanzieren. Also ihr seid schon auf Sponsorengelder angewiesen. Und du sagtest schon, da sind Techniker, die das eben auch als Beruf ausüben und Entwicklungsarbeit liefern. Ich denke, einiges läuft sich ja auch ehrenamtlich und über die Hochschule. Kannst du ein bisschen was zu sagen, wie sowas finanziert wird? Das klingt für mich jetzt erstmal nach auch recht kostspieliger Technik.
Ja, das ist es auch tatsächlich. Und wir haben, für den Start 2016 haben wir einen guten Weg gefunden, einerseits die Power unserer Hochschule mit einzubinden. Wir haben nämlich bewusst gesagt, wir integrieren in unser Team einerseits Institutsingenieure aus meinem Team, die ich bezahle, und andererseits Studierende aus dem Bachelorstudiengang Maschinenbau, die im Zuge des Projektes HSR Enhanced ihre Bachelorarbeit schreiben, wichtige Module für den Rollstuhl entwickeln und diese Module auch in die Maschine integrieren, sodass wir dann, ich sag mal, alleine vom Stundenbudget her unsere Power fast verdoppelt haben, dadurch, dass wir 5 Studierende mit einsetzen durften. Gleichzeitig war das auch ein Argument, mit dem wir uns bei unserer Hochschule um Geld bewerben konnten und sagen konnten, das Projekt, da geht es halt nicht rein um Sport, sondern das hat auch einen Ausbildungsaspekt für unsere Studierenden, so dass das im Prinzip alle Beteiligten der Hochschule einen zählbaren Effekt aus diesem Projekt haben werden. Und das hat die Schulleitung überzeugt und so sind wir mal an unser Startkapital gekommen damals. Mittlerweile ist es so, dass also uns die HSR, die Hochschule für Technik Rapperswil, nach wie vor finanziell unterstützt, aber jetzt eher für Aktionen im deutschsprachigen Raum. Wenn es in Länder wie Japan geht, brauchen wir tatsächlich mehr Budget, um Logistikkosten zu stemmen, um die Flugkosten und Hotelkosten des Teams sicherzustellen. Und da sind wir tatsächlich auf Cash-Sponsorings angewiesen. Und also wir haben in 2019 eine ganze Reihe von Sponsoren gefunden, denen das Team und ich extrem dankbar sind, weil erst sie machen es möglich, mit den Cash-Sponsorings, die sie uns zur Verfügung stellen, dass wir diese Kosten auch tatsächlich decken können und dass damit auch unsere Mission in Kawasaki, so wie wir sie uns erträumt haben, stattfindet. Das ist natürlich nicht das Ende der Geschichte. Wir haben weitere Anlässe in 2019 und der Terminkalender füllt sich rasant. Und ich sage mal, für jede neue Aktion brauchen wir auch neues Budget. Und ein Highlight, das vielleicht interessierte Sponsoren anziehen könnte, wäre ein Auftritt am Diamond League Leichtathletik Meeting Weltklasse Zürich. Und das findet Ende August statt, wo sich der Cybathlon also neben der Leichtathletik Weltelite präsentieren wird. Und wird dann im Rahmen dessen natürlich auch unsere Sponsoren.
Ich glaube, gerade für Menschen ja ohne Behinderung gibt es so viele Vorteile gegenüber Menschen mit Behinderung. Was sind so die häufigsten Vorteile, die du beobachtest, vielleicht auch Berührungsängste? Wie geht man damit um und vielleicht auch so Mythen gegenüber Menschen mit Behinderung?
Ich glaube, das größte Vorurteil ist, dass Menschen mit Behinderung in irgendeiner Form Opfer sein könnten, dass man sie mit Samthandschuhen anpacken sollte und sie vielleicht irgendwie bemitleidet oder so. Und ich glaube, dass das der größte Fehler ist, den man machen kann, sich so eine Perspektive zu wählen. Letztlich, und das ist zum Beispiel etwas, was auch unser Pilot Florian sagt, seit er mit der Behinderung lebt, hat er nicht mehr Probleme als vorher. Sie sind einfach ein bisschen anders. Und es ist im Prinzip ein ganz normales Leben. Und dieses Leben bietet einfach etwas andere Herausforderungen als das Leben von Menschen ohne Behinderung. Aber nichtsdestotrotz wird das Leben zur Normalität, die Menschen mit Behinderung akzeptieren. Die arbeiten, die kriegen Kinder, die fahren Auto, die machen alles das, was ich in meinem Leben vielleicht nicht hinkriege und sind glücklich. Also aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, sich in irgendeiner Weise anders zu verhalten als gegenüber Menschen ohne Behinderung.
Christian, ich würde gerne nochmal zum Schluss ein paar Fragen an dich stellen. Und zwar, ja, gibt es ungewöhnliche oder absurde Gewohnheiten, die du hast? Du hast jetzt die Möglichkeit, wir sind hier zu zweit, sie preiszugeben.
Richtig absurde Sachen. Also ich fange mal links an beim Anziehen. Das ist für mich so ein bisschen Aberglaube. Ich bin sonst nicht so abergläubisch, aber das mache ich. Und wenn ich zufälligerweise mal mit rechts angefangen haben sollte, dann setze ich auch nochmal neu an.
Das ist interessant.
Ansonsten, also auch unter uns Zweien, fällt mir jetzt nichts weiter ein, was ich an absurden Dingen tue.
Gibt es, wenn du so zurückdenkst, vielleicht die letzten 3, 4, 5 Jahre, neue Gewohnheiten, neue auch vielleicht Glaubenssätze, die oder Erkenntnisse, die du gesammelt hast, die dein Leben verbessert haben? Oder besonders verbessert haben?
Hui, das ist schwierig. Ich fange mal so an. Ich sehe mich selber schon als Glückskind. Also ich glaube, dass ich wahnsinnig viel Glück hatte im Leben und auch eine ziemlich lange Glückssträhne hatte. Und jede Glückssträhne reißt irgendwann auch mal. Das ist sicher neu, eine neue Erfahrung für mich gewesen. Aber wichtig ist einfach danach wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und dann findet einen das Glück auch wieder. Und das, also das konkrete Beispiel ist hier ganz klar die Sportverletzung, von der ich niemals gedacht hätte, dass mir sowas überhaupt passieren kann.
Rückblickend, wie würdest du diese Verletzung sehen? Ist das etwas, woran du gewachsen bist? Oder ist das etwas, wo du sagst, Mensch, wäre mir das bloß nicht passiert?
Also ich sage ganz klar, lieber hätte ich mich nicht am Knie verletzt. Ich glaube schon, dass ich daran gewachsen bin. Aber es hätte sicherlich auch andere Herausforderungen im Leben gegeben, an der man vielleicht dieses Wachstum hätte erleben dürfen.
Hast du Vorbilder?
Ja, also ich glaube, ich hatte mein ganzes Leben lang Vorbilder. Es waren nur nicht immer die gleichen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht auch wichtig, dass man vielleicht die Helden seiner Kindheit oder die Helden seiner Jugend oder die Helden seiner Twenties vielleicht irgendwann einholt oder vielleicht auch irgendwann sagt, ah, auch dieser Held hat auch seine dunklen Seiten oder hat die Seiten, die ich früher so nie gesehen habe. Und ich glaube, dann ist es auch Zeit, diesen Held zu bewahren, aber vielleicht auch andererseits sich ein neues Vorbild zu suchen. Und ganz konkret ist nach wie vor eines meiner großen Vorbilder Jürgen Klinsmann. Einfach deshalb, weil er ein großer Veränderer ist aus meiner Sicht und weil er ein extrem positiver Mensch ist. Glaube ich zumindest. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt.
Was hast du dir in den letzten, ich sag mal, 6 Monaten, kannst auch 12 Monate nehmen, gekauft, was nicht so teuer war, vielleicht maximal 100 Euro, was eine richtig coole Anschaffung war für deine Gesundheit oder Fitness oder irgendwas in die Richtung?
Ein Mangoschneider. Ich habe mir einen Mangoschneider gekauft, der kostet 20 Euro. Und mit dem kann man wahnsinnig gut die Mango von ihrem Kern, von ihrem Stein lösen. Das war ein Tipp meiner Mutter. Vielen Dank an meine Mutter an dieser Stelle. Endlich mal ein Rat, auf den ich gehört habe.
Sowas brauche ich, glaube ich, auch. Das ist einer der Gründe, warum ich selten, relativ selten frische Mangos esse, weil ich immer keinen Bock habe, dieses Fleisch von dem Kern loszuschneiden.
Also ich garantiere dir, deine Lebenszufriedenheit steigt mit einem Mangoschneider.
Sehr gut. Hersteller?
OXO, glaube ich.
OXO.
Ich glaube OXO.
Gut, verlinke ich in den Shownotes.
Gibt's.
Und vielleicht besorge ich mir den auch.
Ich hoffe, dass hier nächste Woche LKW-Ladungen von Mangoschneidern als Dank vom Hersteller auf mich einprasseln.
Genau. Sehr gut. Ja, das würde ich dir und deinem Team auf jeden Fall gönnen. Christian, vielen Dank für deine Zeit. Ganz am Ende nochmal, wo erreicht man dich am besten, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen will? Und ihr habt ja auch noch Sponsorenplätze, habe ich so rausgehört, wenn jemand den Cyberthlon unterstützen möchte oder euer Team unterstützen möchte, kann ich nur empfehlen. Ich tue es auch.
Vielen Dank dafür übrigens.
Ja, gerne.
Also uns freut das enorm, dass wir auch so viel Rückhalt aus dem Kreis der Freunde und Verwandten erhalten. Also das ist eine Geste, die wir absolut wertschätzen. Und ich sag mal, jeder Betrag, auch der kleinste Geldbetrag, hilft uns wieder weiter und kann uns im Zweifelsfall eine weitere wertvolle Stunde meiner Ingenieure finanzieren.
Wo findet man dich und dein Team?
Also entweder im Internet auf www.hsr-enhanced.ch. Das ist unsere Team-Homepage. Oder einfach HSR Enhanced googeln, dann findet man uns auch. Und ansonsten schreibt mir doch einfach eine E-Mail. Meine Adresse ist christian.bermes@hsr.ch.
Christian, du hast das letzte Wort. Wenn du auf den Smartphones aller Menschen da draußen eine Nachricht aufpoppen lassen könntest, was wird da drauf stehen?
Ist unser Schlachtruf. Go Enhanced!
Diese Fitness mit Marc-Folge wurde dir präsentiert von Audible. Dort findest du über 150.000 Hörbücher. Hörbücher kosten manchmal 50 Euro und mehr. Im Abo bei Audible bekommst du jedes Hörbuch für nur 9,95 €, auch wenn es regulär 70 Euro kosten würde. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du das Abo sogar zum halben Preis für 4,95 € pro Monat, und zwar für die ersten 6 Monate. Geh dazu auf fmmbuch.de und sicher dir den halben Preis für ein halbes Jahr. Dort findest du auch Tipps, welche Fitness-Hörbücher ich empfehle. Das Angebot gilt nur, wenn du auf fmm wie Fitness mit Marc, also fmmbuch.de gehst. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der: Mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.